Herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinter Fragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität leben? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass ihr hier zum Teil 3 unserer Mini-Reihe Identität im digitalen Zeitalter wieder dabei seid. Und zwar gehen wir heute tatsächlich nochmal ein Stück in eine ganz andere Richtung. Wir haben ja bisher gesprochen über den digitalen Spiegel und das Gefühl, von Maschinen verstanden zu werden, wie sich das so ausprägt und auch zeigt. Und heute würde ich vorschlagen, das ist ein ganz wichtiger Bereich, schauen wir mal, wie ist das denn überhaupt durch den Vergleich, durch die Sichtbarkeit und die ganzen Bewertungen, also wie wir in digitalen Systemen unser Selbstwert beeinflussen lassen und wie das überhaupt so vonstatten geht. Die zentrale Frage, die wir uns hier stellen können, ist tatsächlich, was passiert mit unserem Selbstwert, wenn wir wirklich dauerhaft in so Bewertungssystemen leben? Denn wir sind inzwischen ja durch die moderne Zeit, zumindest überwiegend durch Vergleiche, sei es über Smartphones oder durch Fernsehen oder sonst wie Zeitungen Plakate, Filme, Serien und so weiter, immer wieder im ständigen Vergleich. Im Jahr 2025 kann man tatsächlich sagen, schätzt man die Smartphone-Benutzung, das heißt also, dass man ein Smartphone besitzt, auf 6,9 bis 7,4 Milliarden Menschen. Je nachdem, welche Quelle ihr sucht, könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, mal recherchieren, so um den Dreh. Und das entspricht ungefähr 85 bis 90% der gesamten Weltbevölkerung. Und das sind schon krasse Zahlen, also wenn wir uns das mal so vorstellen. Also das heißt, der Einfluss der sozialen Medien und überhaupt der ganzen Vergleichbarkeiten ist nicht mehr wegzudenken. Aus diesem Grund finde ich es viel wichtiger, also ich bin zum Beispiel kein Freund von Schwarz-Weiß, so nach dem Motto raus aus dem Leben, nichts damit zu tun haben und weg damit, sondern eher dass es mehr darum geht, aufzuklären und einen achtsamen Umgang mit den Dingen, dass ich also weiß, wie sie mich beeinflussen und wir Menschen sind tatsächlich beeinflussbar. Das ist, ich sage es mal umgangssprachlich, menschlich. Der eine mehr, der andere weniger. Aber es ist etwas, was es zumindest aus meiner Sicht sehr wichtig macht, dass man gut drüber nachdenkt oder sich mal ein bisschen Zeit nimmt, und damit möchte ich mit dieser Folge einen Beitrag leisten. Also, wenn wir uns das mal anschauen, früher wurde unser Selbstwert ja eher bestimmt durch Familie, Schule, Arbeit und Beziehungen. Das war, je weiter ihr zurückgeht, umso mehr reduziert sich das auf diese Faktoren. Heute kommen zu diesen Faktoren noch Dinge dazu, wie die Followerzahlen, sowas wie Schritte zählen, dann sowas wie Schlafscores, ja, Produktivitäts-Apps, dann Kalorien-Tracker, Herzfrequenzdaten, Streaming-Empfehlungen, Für-Dich-Algorithmen und KI-Vorschläge. Das ist etwas, was tatsächlich einen ganz hohen, Stellenwert einnimmt. Also diese ganzen Sachen, bei dem einen mehr das eine, bei dem anderen mehr das andere. Es gibt auch Leute, die vielleicht sich von all diesen genannten Punkten beeinflussen lassen. Ich würde jetzt ungern auf all die ganzen Details eingehen, weil ich möchte ja keine umfassende Beratung von möglichen Social-Media-Bereichen oder auch so Dinge jetzt hier nennen, die uns beeinflussen in dem technischen Bereich. Ich möchte vielleicht eher mit euch mehr auf die Psychologie dahinter eingehen. Wir leben also nämlich nicht nur, so müsst ihr euch das vorstellen, in dem Vergleich mit einfach dem Menschen aus unserem Umfeld und dem direkten Vergleich, sondern tatsächlich auch echt im Vergleich mit irgendwelchen Daten, die uns da an der Stelle vermittelt werden. Und das verändert etwas. Das macht etwas mit uns. Also wenn eine Uhr mir zum Beispiel sagt, ich habe gut geschlafen, ich habe schlecht geschlafen, dann kann das bei mir so das Gefühl auslösen, ah, okay, meine Uhr weiß, wie ich geschlafen habe. Und das kann mir das Gefühl geben, ich muss es gar nicht mehr selber einschätzen, das macht schon die Uhr. Und das kennt ihr vielleicht auch zum Beispiel bei Navis. Es gibt Menschen, die haben halt einen schlechteren Orientierungssinn und das ist ja auch gar nicht schlimm. Der eine kann das besser, der andere schlechter, aber also ich meine das jetzt nicht abwertend, sondern nur beschreibend. Und dann kann man sich natürlich, früher hat man sich so Maps genommen und dann hat man auf den Karten geguckt. Heute kann halt schon ein Navi mir den Weg anzeigen und dann fahre ich in diese Richtung. Und das macht es natürlich für mich leichter. Ich brauche dann an der Stelle, wenn ich jetzt so gestrickt bin, gar nicht mehr Gedanken machen, wie komme ich da hin. Ich brauche einfach nur auf den Bildschirm gucken und der sagt mir dann, wann ich abbiege und so weiter. Das heißt also, das bewusste Denken, das Hinterfragen wird ein Stück weit abgenommen. Das ist jetzt vom Prinzip her, bitte nicht falsch verstehen, gar nicht schlecht. Nur die Frage ist, inwieweit behalte ich, sagen wir mal, mein Bewusstsein dabei und nehme das auch bewusst wahr und weiß auch, wie es funktioniert. Ja, ich möchte euch an der Stelle auch ein Stück weit so einen Einblick geben, wie funktioniert das denn überhaupt mit unserem Gehirn? Weil unser Gehirn liebt nämlich total Rückmeldungen, das finden wir gut, ne? Weil wenn wir etwas tun und sofort eine Reaktion bekommen, entsteht sowas wie so ein kleines Belohnungssignal, was so durch so ein System dann aktiviert wird. Das kann dann sein, wie zum Beispiel ein Like oder eine neue Nachricht, das zum Beispiel akustisch bling oder so, ne, mir deutlich gemacht wird. Oder ein gut geschlafen Score, also vielleicht ein Smiley oder so, ne? Oder eine KI-Antwort oder eine neue Empfehlung. Also all diese ganzen Dinge, die können tatsächlich dazu führen, dass ich da merke, ah, okay, ja, da passiert was, super. Ne, das Problem ist nämlich nicht die Belohnung, das Problem hier ist nämlich die Häufigkeit. Das ist das Thema. Weil die Belohnung selber ist an sich ja gar nicht verkehrt. Aber wenn ich das zum Beispiel häufig habe oder ich ein Handy auf dem Tisch habe oder also die Verfügbarkeit da ist oder ich die ganze Zeit den Ton anlasse, dann bin ich ja die ganze Zeit auf, wie sagt man, Bereitschaftsmodus. Und wenn Rückmeldungen nämlich ständig verfügbar sind, wird Stille extrem schwer auszuhalten. Und was auch so ein Punkt ist, den ich heutzutage tatsächlich auch subjektiv total häufig wahrnehme, dass eine die Geduldfrage, also auch mal zu warten oder noch nicht zu wissen, wie es gerade ist, total abgenommen hat. Also dass wir weniger Geduld haben, dass wir schnell gelangweilt sind dadurch, dass wir auch wenig Ausdauer haben, auch mal durchzuhalten, sondern wir haben den Wunsch, das relativ schnell verfügbar zu haben. Ne? Also ich mache mal ein konkretes Beispiel, wenn ich dann denke, ah ja, ich möchte auch mal die und die Person fragen, wie sie darüber denkt. Habe ich früher mir da eher Gedanken gemacht, umgangssprachlich jetzt gemeint mit früher eher so Gedanken gemacht wie, das frage ich die Person das nächste Mal. Ne? Wenn ich die sehe, jetzt ist das so, Moment, zack, Handy, dlüt. Schreiben und auf eine Antwort warten. Ich beobachte das sogar, dass auch sogar eine Sensibilität dafür verschwindet, wann ich schreibe. Also, dass man das Gefühl hat, ich kann die Person, egal wie spät, einfach mal anschreiben, ohne vielleicht zu darüber nachzudenken, ob die Person vielleicht zu der Zeit schon schläft und da ich dadurch wieder wecke, weil vielleicht die meisten das Handy am Bett liegen haben. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Dann, wenn wir uns das nochmal vorstellen, früher haben wir uns tatsächlich so mit Menschen verglichen, also überwiegend meine ich jetzt, ne, dass wir gesagt haben, ah, ich bin vielleicht schlechter oder besser als die Person oder so, so eine Vergleichbarkeit. Die brauchen wir tatsächlich auch, aber wenn wir uns klar machen, dass das heutzutage natürlich ganz anders läuft, weil wir vergleichen uns mit Daten. Zum Beispiel sowas wie, ich habe nur, 500 Schritte oder 5000 Schritte, ja, oder mein Schlaf war nur bei 72%. Ne, sowas. Oder meine Produktivität, die war unter dem Durchschnitt. Meine Post-Performance schlechter. Oder ich kriege zu wenig Likes an der Stelle. Oder die KI schreibt viel strukturierter und besser als ich. Ja, das sind Dinge, die sind neu. Die geben uns nochmal ein ganz anderes Level. Auch im Sinne von, wie ich gerade vielleicht etwas nicht kann. Oder andere zumindest besser. Ja, also wir vergleichen uns tatsächlich mit einem digitalen Idealwert. Und das ist wirklich etwas, was wir nochmal so im Blick behalten sollten. Ne? Ja, der Mensch, das sollten wir uns nochmal klar machen, braucht tatsächlich Zugehörigkeit. Und die entstand oder entsteht generell durch Nähekontakt und sowas wie ein Miteinander, dass ich mich also auch austausche. Und wenn wir uns da klar machen, dass das heute tatsächlich schon durch Sichtbarkeit entsprechend ersetzt wird. Also wenn ich merke, ich bin sichtbar, man sieht mich, wieder ein Post und so weiter, Haben wir das Gefühl geben von, ich zeige mich und gehe in die Nähe anderer. Und dadurch kriege ich auch eine Nähe. Ich kriege dann Likes, ich kriege Rückmeldungen und so weiter. Dass man sowas sagt wie, wenn ich dann gesehen werde, dann fühle ich mich halt wertvoll. Und wenn ich wenig Resonanz bekomme, dann fühle ich mich halt unwichtig. Oder ich bin weniger wichtig. Und das ist kein oberflächliches Problem. Das ist wirklich an der Stelle ein Bindungsthema. Eine Frage wie, wie gehöre ich dazu? Ja, man könnte auch sagen, sowas wie Sichtbarkeit ist nicht dasselbe wie Zugehörigkeit. Ne, weil die Likes und alles, was ich da als Rückmeldung bekomme, hängt ja immer davon ab, wie gerade die anderen, die mich vielleicht an der Stelle geliked haben, ja, oder meine Freunde sind, ne, also je nach Netzwerk, überhaupt gerade geguckt haben. Und wenn jetzt, sagen wir mal, die Leute halt an der Stelle im Moment gar nicht gucken, aus verschiedensten Gründen, dann habe ich vielleicht weniger Likes. Aber unser Nervensystem reagiert nämlich manchmal so, als wäre es das, dass die Sichtbarkeit die Zugehörigkeit gleichzeitig darstellen soll. Und das ist es nämlich nicht. Und das ist so ein bisschen wie so eine, wenn ich das jetzt mit so einer bösen Zunge sagen würde, würde ich sagen, ist das wie so eine stille Umprogrammierung. Ja, also wo man sagen kann, dass die digitalen Systeme tatsächlich, so sind sie ja auch gepolt, auf Optimierung setzen. Also auf Effizienz und Vorhersagbarkeit und gleichzeitig auch Messbarkeit, also eine Vergleichbarkeit. Aber die Identität funktioniert über ganz andere Dinge. Ja, wenn wir uns nochmal klar machen, unsere Identität ist eher orientiert an Ambivalenz, an Unklarheiten, auch an Entwicklung, Scheitern, also an solchen ganzen Dingen, die an der Stelle mir das Gefühl geben von, wo bin ich, wo stehe ich und wo kann ich mich an der Stelle ein Stück weit vielleicht auch wiederfinden, auch wieder fühlen, ne? Und auch an Unmessbarkeiten, also dass ich das nicht genau in Worte fassen kann, ich kann das nicht gerade klar benennen, ja, so, also nach dem Motto, wie gut hast du geschlafen, boah, muss ich mal drüber nachdenken, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ne, also so, dann kann ich vielleicht irgendwie grob was sagen. Aber dann, wenn man fragt, kannst du mir das irgendwie konkreter erklären, kann das sein, dass ich sage, weiß ich gar nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. In Prozentzahlen kann ich das schon gar nicht sagen, Fragezeichen. Ne? Also so. Also wir beginnen uns wie ein Projekt zu behandeln, nicht wie so ein lebendiges Wesen mit Gedanken, Gefühle und auch mit einer Fehlbarkeit, sondern eher wie etwas, was noch optimiert werden muss. Und das sollte man an der Stelle nur einfach erstmal generell im Blick haben. Und ein weiterer wichtiger Punkt, den ich betonen möchte, ist, dass die Navigation selber, ne, sagt uns ja, wo wir lang müssen. Ja? Und, oder wie ein Smartphone, was uns sagt, wann du dich bewegen sollst. Und eine KI schlägt dir, wenn wir im Internet irgendwas eingeben, so eine Formulierung vor. Und Streaming schlägt dir auch noch vor, was du vielleicht gut fandst und was du vielleicht an der Stelle dann aufgrund deiner Vorlieben entsprechend vielleicht mal schauen solltest. Das ist generell erstmal praktisch, wo ich denke, ja super, da hat jemand, kriege ich eine Erinnerung oder kriege ich eine Info über etwas, was mich ja vielleicht auch interessiert. Und wenn Systeme immer schneller entscheiden quasi, und zwar schneller als sogar wir selbst, kann das unser inneres Entscheidungsgefühl total beeinflussen und entsprechend auch vielleicht zurückfahren, dass ich da merke, ich brauche das jetzt gerade gar nicht mehr. Und unser Selbstwert entsteht ja auch durch die eigenen Entscheidungen, auch die Fehler, die wir machen oder die Erfahrungen, die wir mit unseren Fehlern machen und woraus wir dann auch eine Selbstwirksamkeit auch ziehen, wenn wir aus Dingen lernen und so weiter. Wenn aber jetzt die Systeme uns das abnehmen, ist das natürlich da zumindest einer, wie sagt man, da liegt das an einer Veränderung. Also versteht mich nicht falsch, ich will jetzt nicht hier an der Stelle alles so schlecht sprechen, das ist nicht meine Intention. Ich möchte euch nur an der Stelle ein Stück weit sensibilisieren dafür, wie die Dinge uns beeinflussen. Also im Bereich, sagen wir mal, des Marketings oder der, ich sag mal, Werbepsychologie und auch um Produkte zu vermarkten, ist das natürlich genial. Weil dann kann ich das entsprechend mit einfließen lassen und dafür sorgen, dass ich vielleicht sogar denke, boah, das ist richtig geil, das brauche ich, das muss ich mir unbedingt kaufen, das ist genau das, was ich brauche. Ja, also so, dass es direkt mit beeinflusst wird. Und wir werden dadurch natürlich auch viel lesbarer, ne, weil dadurch, dass man die ganzen Sachen, die wir machen, ja auch aufgezeichnet werden, also irgendwo hinterlegt werden. Und wenn ich das bei irgendwelchen Anbietern auch freigebe, können ja mit meiner, wie ich mich verhalte, damit arbeiten. Dauerreize erhöhen unsere Grundspannung. Das heißt, wir fühlen uns angespannter. Vergleich erzeugt unterschwelligen Stress. Das heißt also, ich bin ja immer in der permanenten, wie sagt man, Anspannung, in der immerwährenden Vergleich und auch Normierungsperspektive. Und Bewertungsfeedback erzeugt bei uns auch Unsicherheit. Das sollten wir uns vielleicht auch nochmal klar machen. Also wenn dann an der Stelle sowas kommt wie, naja, nicht so gut oder, ne, also ich habe das damals schon, als wir mit dem Podcast gestartet sind, also bei Psychotrift Coach, da haben wir natürlich, haben viel Feedback bekommen. Ich bekomme auch bei diesem Podcast hier schon inzwischen relativ viel Feedback. Und das finde ich auch schön. Ich finde das gut, dass ihr mir Rückmeldungen gebt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der da sehr stark auf sowas wie, oh, das ist wieder negatives Feedback, das geht aber mal gar nicht. Mann. Ja, dann kann mich das an der Stelle eventuell verunsichern. Wenn ich mir mal klar mache, hey, jeder hat doch seine eigene Meinung, wie beim Kochen. Also wenn ich was koche und ich gebe das jemandem, präsentiere das jemandem zum Essen, dann kann es sein, dass Leute sagen, boah, wie lecker, und andere sagen, boah, überhaupt nicht, mag ich überhaupt nicht. Das ist ja auch in Ordnung. Also sich klar zu machen an der Stelle, das ist eine Individualität. Das kann aber bei mir, gerade auch in den sozialen Netzwerken, total zu Unsicherheit führen. Wenn ich dann merke, ich kriege eher Dislike oder ne, keine Ahnung was für Kommentare. Auch die permanente Erreichbarkeit, weil das verhindert automatisch eine Art von Regulation. Also wenn ich nur an meine Kinder denke, na, ist das schon so, dass wir dann versuchen und auch teilweise versucht haben, dass wir da eine Systematik reinkriegen, zum Beispiel nur zu bestimmten Zeiten oder auch überhaupt, dass man eine bestimmte Limitierung macht, wie lange das dann geht und so weiter, na, bis dann die Kinder größer werden und das dann selber mitentscheiden. Wie sie das dann entscheiden und wie sie das gewichten, das ist natürlich ein Stück weit dann auch eine Ermessensfrage, es kommt auch auf das Alter an, na, aber ist ja auch, es gibt ja auch einen bestimmten Grund, warum inzwischen die Politik ja auch darauf reagiert und überlegt, wie sollen wir vielleicht die sozialen Netzwerke ein Stück weit so verändern, dass wir unsere Kinder schützen. Jetzt im Februar 2026 war es sogar so, dass eine 20-jährige Frau den Facebook-Konzern Meta in den USA tatsächlich erstmal verklagt hat. Und zwar, weil sie gesagt hat, es hat süchtig machende Funktionen auf Instagram und auch anderen Plattformen und das hat ihr psychische Probleme beschert. Und sie berichtet halt dadurch einen Strudel von sozialen Vergleichen, endlosen Scrollen und so weiter, was schon sehr in der frühen Kindheit begann, dass sie das total belastet hat. Und die hat nämlich schon als 6-Jährige die sozialen Medien benutzt und das war an der Stelle natürlich sehr früh. Und die Meta-Reaktion von Mark Zuckerberg, der hat das an der Stelle erstmal verteidigt und hat dann an der Stelle gesagt, ja, nee, das ist schon wegweisend, ne, diese Prozesse, hat aber an der Stelle eingeräumt, dass es vielleicht zeitweise vorübergehende Mängel in der Alterskontrolle waren, also dass man nicht ausreichend geguckt hat, dass unter 13-Jährige diesen Dienst nicht nutzen dürfen. Und von daher hat dann an der Stelle das Gericht uns jetzt gerade, soweit ich das weiß, sogar auch noch dabei, das entsprechend zu klären. Na, aber ihr merkt ja an der Stelle, dass es sehr wichtig ist, ne, dass wir solche Dinge nochmal ganz anders uns anschauen, weil wir einfach auch noch zu wenig Erfahrung haben, was das mit uns macht und wo das auch hinführt. Ne? Also von daher ist das ganz, ganz wichtig, sich mal so ein paar Dinge da nochmal so für sich so zu überlegen und auch mal so sacken zu lassen. Also kommen wir mal zurück zu unserer inneren Stabilität. Na, also wie können wir da gerade beim Thema Selbstwert, Selbstwertgefühl, sozialen Medien ein Stück weit damit arbeiten? Ja, also es geht nicht um Verzicht. Es geht auch nicht aus meiner Sicht an der Stelle um irgendeine Feindlichkeit, sondern nochmal, wie ich am Eingang sagte, es geht wirklich um Bewusstsein. Was man sich einfach erstmal klar macht, Zahlen sind ja erstmal nur Daten. Das ist keine Identität. Das sind dann irgendwelche, je nachdem, welche Statistik ich da nehme, naja, das ist ja auch eine bestimmte, wie soll ich das sagen, erstmal nur eine Perspektive. Sichtbarkeit ist nicht gleichzusetzen mit einem Wert. Also wenn an der Stelle ich jetzt irgendwo sichtbar bin und ich kriege dann viele Rückmeldungen, dann sagt mir das an der Stelle, dass bestimmte Personen mit mir mitschwingen. Das gibt mir vielleicht eher situativ einen Wert, aber noch nicht einen direkten Austausch auf Augenhöhe vor Ort. Das ist an der Stelle eher etwas, was, sagen wir mal, zu tun hat, kennen wir alles von so wie so eine Art Party. Ich gehe auf eine Party, fühle mich gut, habe Musik, habe Spaß, kann tanzen und so weiter und das ist eine ganz andere Situation als vielleicht im Alltag. Also es ist eher eine Art Situation, die ich da gerade mit individuellen Fähigkeiten, mit individuellen Vorlieben gerade fülle und da letztendlich einen Eindruck bekomme, aber nicht einen allgemeinen, also einen allgemeinen im Sinne von einen, der meinen Wert so sag mal, rückmeldet, weil die Person mich ja gar nicht kennen. Wie soll das gehen? Ja, Stille ist kein Defizit, dass wir uns das bitte auch nochmal klar machen. Also man darf auch mal ganz ruhig sein, auch mal vielleicht gerade gar nichts machen. Und nicht alles muss optimiert werden. Also ich darf auch mal Fehler machen oder ich darf auch mal etwas nicht machen. Ja, und Entscheidungsräume bewusst auch offen halten. Ich muss nicht immer sofort entscheiden. Ich muss das nicht sofort alles immer bedienen. Ne? Weil mein Selbstwert entsteht nicht durch Messung, sondern durch Beziehung. Und zwar zu der Beziehung, die ich mit mir selber habe und natürlich auch zu den anderen. Ja, also wenn man das sich nochmal so klar macht. Ja, wir kommen langsam zum Schluss. Also wir leben nämlich in einer Welt, in der fast alles messbar geworden ist. Ne, und machen wir uns vielleicht nochmal klar, ich gehe jetzt mal bewusst nochmal auf ein Beispiel ein. Ein Beispiel, was ihr vielleicht kennt oder sicherlich schon mit euch auseinandergesetzt habt. Und zwar geht es jetzt um die Frage, wenn wir uns nochmal die Männer und Frauen anschauen, das also wie die körperlich aussehen. Es gibt ja an der Stelle so gerade in den Medien so ein bestimmtes Bild, wie wir auszusehen haben. Ne? Also Männer, die dann Waschbrettbauch haben und kein Fett und Frauen auch, ja, bestimmte Maße haben und so weiter, wo man fast sagt, das ist richtig zum Anhimmeln, so ein Ideal, so, ja, und also so möchte ich mal aussehen. Wenn ihr euch die Statistiken anseht, Nehmen wir mal wirklich nur den Bereich der idealen Körpermasse, die wir anhimmeln. Ja, wo wir denken, das sind Durchschnittswerte oder die wir erreichen sollten. Ja, besonders bei Sixpack oder so extrem niedrigen Körperfettanteilen. Das, was wir da sehen, macht, je nachdem, welche Statistik ihr dazu zieht, 1% der Bevölkerung aus. Lasst euch das bitte mal auf der Zunge zergehen. Wenn wir 100 Leute haben, ist eine Person die wir anhimmeln, und es gibt nur diese eine Person von 100, jetzt statistisch jetzt umgesetzt in tatsächlichen Zahlen, also nur, dass ihr einmal so eine Vorstellung habt, eine Person von 100, die sagen wir, die ist die perfekte Person, so sollen wir sein. Das ist eine digitale Norm. Und diese digitale Norm ist total weit weg von einer biologischen Realität der meisten Menschen. Das Problem ist aber an der Stelle, dass wir uns davon abhängig machen. Und wenn wir jetzt aber unsere Realität über die sozialen Medien definieren und uns denken, da ist die Realität, kriegen wir nur einen Ausschnitt mit von etwas. Wir wissen ja gar nicht, wie es tatsächlich ist. Von daher verlieren wir ja einen Kontakt zu unseren tatsächlichen Körperbildern, also so wie wir aussehen, und die variieren ja total. Und das ist auch gut so. Und da ist dann die Frage, inwieweit kann ich das für mich annehmen? Kann ich das für mich erkennen? Also nochmal, wir leben in einer Welt, in der fast alles messbar geworden ist. Aber unser Wert ist nicht messbar. Und das Menschsein ist auch an der Stelle nicht optimierbar, weil es nicht optimiert werden muss. Wenn wir das tun, entfernen wir uns von unserer eigenen Identität. Wir verändern die Identität zugunsten einer Idealidentität oder vorgelebten Identität oder die wir alle anhimmeln, die aber nicht mehr direkt unsere ist. Versteht ihr? Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir es ja einmal nochmal so, so versuchen, ein Stück weit zu speichern. Ne? Ja, und damit möchte ich auch die Folge abschließen heute, und ich würde mich freuen, wenn ihr dann nächste Woche dann auch wieder dabei seid, wenn wir dann uns Teil 4 anschauen und auch anhören. Bis dahin, ich wünsche euch eine angenehme Woche.